Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger.
Die Grünen wollen in Sachsen weiter regieren oder sagen wir besser, weiter mitregieren. Die Entschlossenheit konnte man auch auf dem Grünen Landesparteitag dieser Tage in Bautzen hören. Aber leichter scheint das Mitregieren nicht zu werden, weder in Dresden noch als Teil der Bundesregierung in Berlin. Die ungleichen Koalitionspartner prallen auch dort immer härter aufeinander. Wie viel und was geht da noch? Darüber will ich heute mit meinem Gast sprechen. Ich bin Annette Binninger, Politikchefin von sächsische.de und Sächsischer Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Mein heutiger Gast ist Franziska Schubert, Fraktionschefin von Bündnis 90 Die Grünen im Sächsischen Landtag. Herzlich willkommen, Frau Schubert.
Ja, hallo.
Frau Schubert, ich habe anfangs schon gesagt, Ihre Partei, die Grünen, Sie wollen weiter regieren in Sachsen, auch nach der nächsten Landtagswahl im Spätsommer 2024. Dabei hat man momentan eher den Eindruck, dass es in der aktuellen Regierungskoalition mit CDU und SPD immer schwieriger wird. Weiter regieren, ja. Aber mit welchem Koalitionspartner denn?
Ich glaube, wir müssen die Wahl erstmal angehen. Das wird alles kein Selbstläufer. Dann werden wir die Ergebnisse sehen. Wir haben da als Bündnisgrüne ja auch das Ziel, dass wir zweistellig werden wollen in Sachsen. Und dann werden wir gucken, mit welchen Partnern wir Inhalte besprechen können. Und wenn man schon eine Legislatur mal mitregiert hat, dann hat man auch Erfahrungen und Dinge, die man gelernt hat. Und die werden dann sicherlich auch in Verhandlungen mit einfließen. Ganz klar ist, dass auch Sachsen nach der Landtagswahl eine stabile Regierungskoalition braucht, also eine Mehrheitskoalition. Und da sind wir grundsätzlich wie immer offen. Es geht um das Thema, mit wem kann man Inhalte bestmöglich nicht nur besprechen, sondern dann auch umsetzen.
Wenn Sie jetzt mal ganz ehrlich sagen müssten und sollten, und ich fordere Sie dazu auf, wer ist eigentlich der schwierigere Partner, CDU oder SPD?
Ich würde gerne sagen, Sie haben beide Ihre Macken, wie wir wahrscheinlich auch, und das haben Sie auch. Ich würde gerne vielleicht mal die Unterschiede ein bisschen beschreiben. Die politischen Kulturen sind so sehr verschieden, mit denen man aufeinanderprallt. Das merken wir ja sehr deutlich. Aber auch die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden und wie Abstimmungsprozedere sind. Und beim Koalitionspartner CDU stelle ich fest, dass die natürlich wie so ein großer Tanker sind, nicht sehr beweglich, die Dinge dauern sehr lange. Allerdings ist halt auch ein gegebenes Wort ein gegebenes Wort. Das kann ich schon sagen. Handschlagfest ist, also mein Kollege, der Fraktionschef der CDU, ist handschlagsfest. Das will ich schon so sagen. Auf der Fachebene ist es ganz klar, prallt man oft aufeinander, weil man von politisch teilweise sehr entgegengesetzten Positionen kommt. Ohne Frage. Bei der SPD ist es so, dass ich den Eindruck habe, dass sie zum Teil auch ums Überleben kämpfen hier in Sachsen, was eine gewisse Ellenbogenmentalität mit sich bringt. Die Entscheidungsprozesse bei den Sozialdemokraten sind für mich nicht immer ganz durchsichtig. Aber man merkt halt schon, dass sie eine gewisse Aufregung und Nervosität in sich tragen. Und das macht es im Moment für eine Partnerschaft nicht unbedingt einfacher, sagen wir es mal so.
Und wenn Sie das so betont haben, die Handschlagsfestigkeit der CDU, dann ist das etwas, was Sie bei der SPD aufgrund dieser Gegebenheiten ein bisschen vermissen?
Wir geraten öfter aneinander. Also Grüne und Sozialdemokraten geraten doch recht häufig auch aneinander. Was man aber sagen muss, ist trotz aller Verschiedenheit, dass es doch gelungen ist, in vielen Bereichen voranzukommen und auch tatsächlich Dinge aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen. Das verkaufen wir nicht gut miteinander. Das ist mir schon bewusst. Das sollte auch besser werden, weil ich glaube, dass tatsächlich wichtige Weichen auch für den Freistaat gestellt worden sind unter diesem Regierungsbündnis aus drei sehr unterschiedlichen Partnern.
Sie sind eine Dreierkoalition, Sie haben es selber gesagt, die sehr aus sehr unterschiedlichen, ungleichen Partnern zusammengefunden hat sich und die auch nicht so geräuschlos arbeitet, sondern nur in Ausnahmefällen, wobei auch die Corona-Pandemie natürlich zwei extra Sonderjahre waren und vieles andere, was passiert ist in den letzten Jahren. Welche Zukunft hat diese Koalition für Sie vor der Wahl und nach der Wahl?
Wir werden als Regierungskoalition diese Legislatur miteinander ordentlich und anständig zu Ende bringen. Wir werden die Punkte, die noch machbar sind in diesem Zeitraum, auch umsetzen. Und dann muss man, wie gesagt, gucken, wie die Würfel fallen und wie Mehrheiten, stabile demokratische Mehrheiten in diesem Land funktionieren. Ganz klar ist, wenn man sich in dieser Konstellation wieder zusammenfindet, dann wird man über andere Verfahren und Regeln sprechen müssen. Das haben wir alle gelernt. Wir haben das erste Mal zu dritt alle miteinander regiert. Und natürlich werden die Erfahrungen, die man miteinander gemacht haben, einfließen müssen in, wenn es nochmal zu so einer Konstellation kommt. Und da ist es eben ganz entscheidend, auch Mechanismen dabei zu haben, wie man Konflikte zum Beispiel löst.
Wir werden möglicherweise auch erleben, wie einzelne Parteien sehr heftig kämpfen müssen, um die 5%-Hürde zu überwinden. Bei der FDP, die noch gar nicht im Landtag sitzt, ist das klar, dass sie kämpfen wird. Bei der SPD fürchten viele, dass sie auch kämpfen muss, weil das möglicherweise eng wird. Mal einfach angenommen, könnten Sie sich auch vorstellen, mit der FDP in dieser Dreierkonstellation zu regieren.
Das muss man sich wirklich anschauen, weil die Sachsen-FDP ist nochmal ein bisschen ein anderes Lager als zum Beispiel vielleicht die mitregierende FDP in Berlin. Also wie gesagt, auch die FDP ist eine demokratische Partei. Wenn sie gewählt werden sollte, so dass sie in den Landtag kommt, dann wird man gucken, ob es überhaupt dazu kommt, dass man miteinander in Sondierungen geht. Es geht, wie gesagt, um Inhalte an erster Stelle. Und so wie sich die FDP gerade auch in der Ampelkoalition benimmt, ist das für die Grünen im Moment in Sachsen eine schwierige Vorstellung. Aber wir stehen einfach als ganz klare auch Demokratinnen und Demokraten für eine stabile Regierungsmehrheit. Und an uns soll das nicht liegen. Wir sind gesprächsbereit, aber es geht um Inhalte. Es geht darum, dass man auch einen bestimmten Kurs für dieses Land weiter voranbringt. Und da wird man sehen, mit wem das tatsächlich dann möglich ist. Aber da kann man dem Wahlergebnis jetzt auch gar nicht vorgreifen. Da kann man in Szenarien denken. Ich mache das sehr gerne, aber wir werden dann sehen, wie es sich tatsächlich gestaltet.
Sie haben selbst auf dem Landesparteitag der Grünen in Bautzen gesagt, das wäre eine Koalition der Zumutungen.
Ja.
Das können natürlich auch sowohl die Grünen von sich aus sagen, dass es eine Zumutung ist, als auch möglicherweise die anderen Parteien, genau, dass die Grünen eine Zumutung für sie sind. Ich will aber auf einen ganz anderen Punkt noch raus. CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer sprach neulich über die Berliner Koalitionspartner SPD und Grüne auch nicht besonders nett und sagte, das wären Klugscheißer. Also die verbalen Entgleisungen, oder ich nenne das jetzt, was Sie gesagt haben, nicht eine Entgleisung, aber die Deutlichkeit, in der man sagt, wir wollen nicht mit denen zusammenarbeiten und regieren, die ist ja schon sehr, sehr deutlich, auch anderthalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl. Was glauben Sie eigentlich oder machen sich manchmal Gedanken darüber, wie das bei den Leuten ankommt, wenn sie hören, die da oben in Dresden, die da oben in Berlin, die wollen gar nicht miteinander regieren und hört euch doch mal an, wie die schon übereinander reden.
Ja, also ich glaube, dass diese gegenseitigen Zumutungen in Koalitionen ein Zustand sind. Ich glaube, es gibt wenig Koalitionen, die wirklich total gerne und auch ihre große Liebe füreinander irgendwie entdecken. Das, wenn ich mir so auch die anderen Bundesländer angucke. Aber die Frage ist, in welcher Art und Weise kriegt man es hin, auch geräuschlos miteinander zu regieren. Und das ist uns zweifelsfrei nicht gelungen. Man ist immer noch dabei, sich immer wieder zu berappeln und zu gucken, wo knirscht und wie können wir darüber hinweggehen. Aber ich habe das Gefühl, dass das Thema vor Wahlen, wie man sich voneinander abgrenzt, eine neue Dynamik bekommt. Bei der Sächsischen Union merkt man sehr stark seit Bildung der Ampelregierung in Berlin, dass es ja nicht nur um Abgrenzung, sondern auch wirklich so eine Art Hardcore-Oppositionshaltung geht. Egal, was da eben kommt, das ist erstmal schlecht. Und das wird dann eben begleitet von Äußerungen wie, es würde gezielt an der Deindustrialisierung Deutschlands gearbeitet, was nicht stimmt, oder auch andere Themen, die man dann einfach aus Oppositionsgründen heraus ablehnt, wie zum Beispiel den Beitritt Sachsens zum Härtefallfonds Ostrenten. Das sind so Punkte, wenn man dann sozusagen vor lauter Oppositionshaltung nicht mehr nicht mehr bereit ist, gemeinsam Dinge zu machen, dann wird es halt wirklich schwierig. Und das erlebe ich sehr stark. Und ansonsten ist das Thema, sich abzugrenzen voneinander, vor Wahlen nichts Untypisches, sondern ich glaube, die Menschen wollen auch sehen, wo liegen die Unterschiede. Und das, was ich vorhin beschrieben habe, dass wir trotz der Verschiedenheiten Dinge auf den Weg gebracht haben, ich kann da nur erinnern zum Beispiel an das Transparenzgesetz, was in Sachsen endlich da ist, hat man dennoch Punkte auf den Weg gebracht. Und die muss man stärker kommunizieren, dass die Leute nicht das Gefühl haben, man streitet nur. Das tut man nicht, man tut es auch, aber nicht nur, sondern es ist wichtig, auch zu kommunizieren, was man gemeinsam erreicht hat.
Wenn Sie sagen müssten, was ist der wichtigste Punkt, den Sie in dieser Koalition erreicht haben, wirklich nur einen Punkt zu nennen, nicht eine Fülle von Gesetzen aufzuzählen, was ist für Sie der wichtigste Punkt?
Der wichtigste Punkt ist, dass wir in dem ganzen Bereich erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit und Ökologie bedeutende Schritte in diesem Freistaat vorangegangen sind.
Wir kommen nachher nochmal dazu. Auch Punkt Windräder und sonstige Fragen auch. Ich würde immer gerne auch noch wissen, was sind die zwei Themen, die Sie noch bis Ende dieser Legislatur durchbringen wollen?
Ganz wichtig ist, dass das Gleichstellungsgesetz endlich kommt für Sachsen. Das ist ein wichtiger Punkt für uns. Und das zweite ist, dass wir die Verfassungsänderungen, die wir miteinander besprochen haben, hinbekommen. Und zwar idealerweise auch mit Anpassung der Schuldenbremse, um eben das, was jetzt eben nicht möglich gewesen ist, aufgrund des Mechanismus zukünftig möglich zu machen.
Mhm. Und halten Sie das für realistisch, dass das noch kommt?
Den ersten Punkt bin ich sicher, dass der kommt. Auch der Ministerpräsident will endlich ein modernes Gleichstellungsgesetz, so hat er das auch formuliert. Beim zweiten Thema hängt es an insbesondere der CDU, die sich bei dem Thema Finanzverfassung noch nicht geäußert hat, wie sie es machen wollen. Wir sind da offen und kompromissbereit, haben auch einen eigenen Vorschlag vorgelegt. Und dann werden wir das aber entscheiden müssen im ersten Halbjahr, ob wir das noch machen oder nicht. Und bisher habe ich nichts Gegenteiliges gehört, dass wir es nicht machen. Insofern gehe ich davon aus, dass wir es machen.
Ich würde gerne auf einzelne Themen auch gehen und da ein bisschen abklopfen, wo Sie stehen auch. Ein Thema, was jetzt auch wieder neue aktuelle Nahrung bekommen hat, Stichwort Kohleausstieg. Es gibt dort einen Kohlekompromiss, den man nach vielen, vielen Jahren und vielen Mühen mit einer Kohlekommission und so weiter geschlossen hatte. Der lautete 2038 als so ein Ausstiegsdatum festzuklopfen. Ihre Partei drängelt jetzt vor allen Dingen aus Berlin, auch Robert Habeck, wir müssen auf 2030 vor, lasst uns früher das machen und so weiter. Wie können Sie das, tragen Sie das mit und verstehen Sie dieses Drängeln? Und vor allen Dingen, was glauben Sie, wie das bei den Menschen ankommt?
Wir als Bündnisgrüne im Osten sind da, glaube ich, auch eher realpolitisch unterwegs. Wir sagen, es ist idealerweise 2030 und es ist wünschenswert, dass es 2030 kommt. Allerdings sehen wir auch, dass dafür die Rahmenbedingungen stimmen müssen. Das ist der eine Punkt. Damit meine ich, dass der Strukturwandel für die Menschen greifbare Erfolge, sichtbare Erfolge vor Ort bringt. Und wenn ich da alleine daran denke, was beim Thema Elektrifizierung zwischen Dresden und Görlitz vor sich geht, da warten die Leute seit 3 Jahrzehnten, das ist nicht mehr vermittelbar. Aber auch zum Beispiel der Bau eines Großforschungszentrums nimmt 8 bis 10 Jahre in Anspruch. Das muss man, diese Rahmenbedingungen muss man sehen. Und da muss man Tempo reingeben, auch von Bundesebene, dass das kommt und die Leute daran glauben, dass diese Veränderung für sie was Gutes bringt. Der zweite Punkt ist, dass wir sehen, dass das gar nicht mehr alleine eine politische Entscheidung sein wird, sondern dass es eine unternehmerische Entscheidung sein wird. Und EnBW hat es ja heute erst angekündigt, dass sie 2028 schon raus wollen. Und Ähnliches sehen wir eben auch, wenn wir ins Lausitzer Revier gucken. Da arbeitet die LEAG an ihrem neuen Geschäftsmodell. Und das neue Geschäftsmodell heißt massiver Ausbau der erneuerbaren Energien, weil sie auch profitabler sind. Und auch bei der LEAG zu beobachten ist, dass statt eines Arbeitskräfteabbaus, es hieß ja jahrelang, geht die Kohle, gehen die Arbeitsplätze, stimmt nicht, massiver auch Aufwuchs an Arbeitsplätzen zurzeit passiert. Und zwar in dem Bereich erneuerbare Energien. Das heißt, idealerweise und natürlich ist es wünschenswert, eher auszusteigen. Ich würde es nicht festnageln wollen auf eine konkrete Jahreszahl. Das sage ich auch in dieser
Ehrlichkeit. Das stört Sie, was Ihre grünen Parteifreunde in Berlin da machen bei dem Punkt?
Es stört mich insofern nicht. Es muss halt zur Realität passen. Und das hat Robert Habeck ja letztendlich auch gesagt. Da muss es auch mit den Unternehmen einen gemeinsamen Pfad geben, ähnlich wie das ja gelungen ist, jetzt beim Ausstieg auch mit RWE im Westen von Deutschland. Diesen Pfad muss es geben. Es wird mit Sicherheit diese Gespräche auch geben. Und dann wird man das so begleiten müssen. Aber Aber ein reines Festhalten an einer Jahreszahl halte ich nicht für den sinnvollsten Weg. Das habe ich auch letztes Jahr schon mal gesagt bei einer Handwerksveranstaltung. Ich glaube, wir werden irgendwo dazwischen landen. Oder eben, wenn ENBW 2028 aussteigen will, dann steigen sie halt aus und dann kann man nur hoffen, dass die Rahmenbedingungen dafür dann da sind. Ich will nur sagen, selbst wenn es den Kohlekompromiss 2038 gibt, kann ein Unternehmen eine andere Entscheidung treffen. Und das ist eher das, was ich als realistisch auch einschätze.
Aber ist das nicht ein eigentlich wirklich fatales Signal, was man einer Bevölkerung gibt, die gerade in dieser Strukturregion ja viele, auch nach der Wende, viele Versprechen bekommen hat, die sich nicht erfüllt haben, die eine klare Zusage bekommen haben, 2038, darauf könnt ihr euch vorbereiten, das ist unsere Zahl, unser Jahr. Jetzt das zu sagen, ach, wisst ihr, eigentlich haben wir gar nicht so politisch den Einfluss, sondern das machen die Unternehmen selber. Da bricht ja eine ganze Menge weg. Und von 2038 auf 2028, das sind 10 Jahre. Das ist auch eine Frage des Vertrauens in politische Entscheidungsträger, was da verletzt wird.
Ja, das denke ich auch, weil wenn man eine Zahl oder ein Datum verhandelt hat, dann haben die Leute das natürlich im Kopf. Und sie sehen halt, dass der Strukturwandel nicht in der Schnelligkeit auch vorangetrieben wird oder die Ergebnisse bringt, die ihnen diese Sicherheit vermitteln würden. Andererseits sehe ich natürlich aber auch, wenn ein Unternehmen eben sagt, ich gehe 28 schon raus, dann gehen sie ja nicht raus und verlieren, machen das im Wissen, ich verliere jetzt hier Gewinn, sondern sie wissen, ich habe weiterhin Gewinn und ich brauche die Leute auch dafür. Und dann wird das passieren. Und um mal grundsätzlich nochmal zum Verhältnis zwischen diesen Unternehmen und dem Staat zu sprechen. Ich glaube, dass auch hier in Sachsen über viele Jahre die Tagebaubetreiber, dass man die hat gewähren lassen. Und zwar in auch einer teilweise Rücksichtslosigkeit. Also alles, was der Kohle im Weg stand, wurde platt gemacht. Und das darf man jetzt eigentlich auch nicht ersetzen, wenn die in neue Geschäftsmodelle gehen, im selben Habitus. Das heißt, wir haben sehr lange für diese Unternehmen fast alles möglich gemacht, ohne Rücksicht auf Verluste. Wir haben nicht darüber gesprochen, was eigentlich mit den Ewigkeitslasten wird, was mit den Wasserhaushalten in diesen Regionen wird. Und man hat sozusagen sehr stark die protegiert und in ihrem Expansionswillen dort auch gewähren lassen. Und da bin ich nicht sicher, ob das immer, besser, ich bin sicher, das war nicht der glücklichste Weg, das kann man so deutlich sagen. Und deswegen ist man jetzt natürlich, und das darf man den Menschen auch nicht vorenthalten, so ein Stück, wie soll ich denn sagen, ernüchtert, dass diese Unternehmen beginnen, Entscheidungen zu treffen, auch gegen die politischen Leute, die sie über Jahre protegiert haben. Und ich glaube, diesen Fakt muss man einfach auch anerkennen, dass das Verhältnis oder das, was man hat dort gewähren lassen über viele Jahre, auch nicht unbedingt gesund war und auch nicht gleichberechtigt im Verhältnis zu anderen Akteuren gelaufen ist.
Wenn der Kohleausstieg jetzt früher kommt, weil eben zum Beispiel die Betreiber da aussteigen selber, ohne dass die Politik das verlangt hat, aber natürlich auch in gewisser Weise im vorauseilenden Gehorsam, weil man merkt, dass die politischen Rahmenbedingungen sich ändern werden und deswegen guckt man, dass man vorher das möglicherweise auch bei Gewinn bringend macht. Aber man hat nicht den Eindruck, dass Sachsen ausreichend vorbereitet ist auf das, was jetzt möglicherweise schon etliche Jahre vorher kommt. Sie haben es selber vorhin angesprochen, ob das die Schienenverbindung ist. Das ist ja wirklich ein lächerlicher Skandal eigentlich. Es ist aber leider zu ernst, dass der Bund jetzt, heute hieß es auch, die Schienenverbindung Dresden-Görlitz, die Elektrifizierung wird nicht vor 2024 überhaupt das nächste Mal angefangen zu prüfen. Und zum Beispiel auch der Ausbau der A4 nicht kommt, wobei da haben sie sich auch dagegen ausgesprochen, ganz klar. Und man vieles vermisst an möglicherweise Arbeitsplatzersatz, was man eigentlich sich erhofft hatte, damit man sozusagen auch die junge Generation dort eine Zukunft haben kann. Also wir laufen da so ein bisschen gegen die Wand, habe ich den Eindruck.
Ja, aber das ist völlig richtig. Die Vorbereitung hätte ja auch nicht erst vor 3 Jahren starten sollen. Also da muss man ja auch mal anerkennen, dass es auch vor 3 Jahren schon klar gewesen ist, dass wir aus der Kohle irgendwann mal raus müssen. Und so einseitig auf dieses Pferd zu setzen, eigentlich die letzten 15 Jahre, das war ein Fehler. Und wir wissen ganz genau, wie sich auch der frühere Ministerpräsident Stanislaw Tillich, wie sein Verhältnis gewesen ist. Wir sehen es ja heute noch abgebildet, wie sein Verhältnis gewesen ist zu den Tagebaubetreibern. Und dieses setzen auf nur ein Pferd und hoffen, das geht jetzt noch so und so lange, das war einfach ein richtiger Fehler. Und das muss man auch aussprechen. Also die Diversifizierung und vielleicht die Orientierung auch auf neue Bereiche, die hätte viel früher erfolgen müssen, weil man ja weiß, dass die Dinge seine Zeit brauchen. Wir können sehr froh sein, dass wir in Sachsen eine sehr kleine und mittelständische Wirtschaft haben, die durch Krisenzeiten es auch immer wieder geschafft hat, durchzukommen. Ne? Also das ist wirklich ein Segen. Und was wir aber dringend brauchen, ist tatsächlich das Anerkennen oder das Ankommen in einer Realität, dass es neue Wirtschaftsbereiche gibt, die eigentlich nur darauf warten, dass wir sie sozusagen auch mitgreifen und ausfüllen, mit Leben ausfüllen. Das machen andere Regionen, andere Bundesländer seit vielen Jahren deutlich cleverer und haben da auch einen Vorsprung. Also nicht erst seit 3 Jahren wissen wir, es geht raus aus der Kohle, sondern das wissen wir deutlich länger. Und da sind Sachen wirklich versäumt worden, die wir jetzt in Eile natürlich machen müssen und uns da muss Druck rein. Aber ich zweifle, dass das alles gelingt bis 2030, wenn ich mir so das Tempo auch angucke, was da zum Teil kommt. Und das beste Beispiel haben Sie genannt. Seit 3 Jahrzehnten warten die Menschen auch in meiner Heimat auf dieses Thema Elektrifizierung oder auch einfach dieses letzte Stück Fahrrad Richtung Polen. Das ist nicht mehr vermittelbar und die Leute verlieren ihr Vertrauen in politische Handlungen. Jetzt nicht nur, weil man an einer Jahreszahl irgendwas verändert, sondern weil sie über Jahre gesehen haben, es wurde ihnen gesagt, das kommt, das kommt, das kommt, das ist dann doch nicht gekommen. Wir sind ja alle durch die 90er auch durchgegangen. So. Und das ist das Thema, wo man eigentlich immer eine auch gesellschaftliche Folgekostenabschätzung machen sollte, was hier vor sich geht. Und ich kann das auch nur, in Richtung von Bundeskanzler Scholz schicken, dass er das ernst nimmt, was hier passiert. Das ist auch demokratierelevant, wenn Vertrauen in handelnde Akteure, in Staat, in Politik erodiert. Und das in Sachsen natürlich hat eine Geschichte.
Man hat manchmal so als politischer Beobachter den Eindruck, als wenn die Grünen hier in Sachsen auch so ein bisschen sich in die Falle reintreiben lassen, nämlich angeblich schuld zu sein an dem Kohleausstieg, an dem Vorziehen des Kohleausstiegs, weil sie auch immer sagen, wir müssen früher raus. Und gleichzeitig aber sozusagen die Kompensation davon, was Arbeitsplätze angeht, was Zukunftsperspektiven angeht, nicht gegeben ist. Warum nehmen Sie sich eigentlich die Schuld dafür an?
Naja, es ist in Sachsen eingeübt und wird ja auch hart betrieben, die Grünen immer für alles verantwortlich zu machen. Aber ehrlich gesagt, ich kann keine Schuld daran erkennen, wenn man sagt, wir wollen aus den fossilen Energieträgern aussteigen, weil wir machen das ja nicht zum Selbstzweck, sondern es geht ja auch um nichts Geringeres als die Rettung unseres Planeten, um es mal so zu formulieren. Und da gehört einfach der Kohleausstieg dazu. Sowas kann man vorbereiten. Das zweite ist die Kompensation, die Arbeitsplätze. Ganz ehrlich, wenn ich mir angucke, dass wir nicht mehr das Thema eigentlich wegfallende Arbeitsplätze mehr im Vordergrund haben, sondern dass der krasse Fachkräftemangel allerorts, dann weiß ich nicht, welche Diskussionen wir dort eigentlich führen. Also wir reden davon, dass wir in Görlitz ein Großforschungszentrum ansiedeln wollen. Astrophysik, das ist toll. Aber da arbeiten halt Leute aus 35 Nationen und wir wollen dann am neuen Standort auch an die 1000 Menschen dort beschäftigen. Die müssen ja auch erstmal dahin kommen, also sowohl physisch als auch gedanklich. So, und da haben wir in Sachsen, glaube ich, noch ganz andere Hausaufgaben zu machen. Und da sind es mitnichten die Grünen, sondern die Grünen sind immer schon die gewesen, die gesagt haben, wir müssen in diesem ganzen Bereich Willkommenskultur, Zuwanderung etwas tun und wir müssen gleichzeitig dafür sorgen, dass wir in anderen Branchen eine Entwicklung hinbekommen, die eben dann den Wegfall von Kohlearbeitsplätzen kompensiert. Also ich nehme mir diese Schuld nicht an. Ich sehe aber, dass es hier in Sachsen tatsächlich auch recht und billig ist, immer auf die Grünen draufzuhauen. Am Ende werden wir recht haben.
So eine Frage, die ja auch immer wieder kommt, ist, ob Ihre Partei, ob die Grünen manchmal auch einfach die Menschen überfordern mit dem, was sie ihnen abverlangen in diesem Moment. Also ich will das Beispiel, das super klassische Beispiel, sind Sie bestimmt auch vorbereitet, ist diese Heizungsfrage, die an einem Tag plötzlich nachrichtlich über uns alle kommt. Herr Habeck hat sich beschwert, das wäre durchgestochen worden und so weiter. Aber das ist ja ein Teil, der eigentlich nur wenige interessiert. Aber der andere Teil ist, dass seitdem eigentlich eine unglaubliche Aufregung querbeet bei Häuslebesitzern, Mietern und sonst was alles besteht. Erstens, dass nicht klar ist, was da kommen soll, wann es kommen soll, wie es kommen soll. Und nach 2 Corona-Jahren einem Kriegsjahr und so weiter die Frage auch ist, muss das jetzt auch noch sein?
Ja, diese Heizungsgeschichte beschäftigt uns tatsächlich ja auch als Abgeordnete. Die Menschen haben große Sorge. Und was ich hier sehe, ist zum einen ist natürlich auch wirklich dieser Umstand, dass da Dinge rausgestochen werden, die nicht fertig sind. Das gehört sich überhaupt nicht, wenn man zusammen regiert, trotz aller Meinungsverschiedenheiten, weil das sorgt für totale Verunsicherung, weil gar nicht klar ist, wie soll das dann aussehen, weil es einfach noch nicht fertig ist. Das Zweite ist, dass ich es für notwendig halte, dass wir in diesen Bereich einsteigen. Und die Aufgabe von Politik ist es nicht, den Menschen immer nur zu erzählen, was sie hören wollen, sondern man muss, glaube ich, auch deutliche Worte dafür finden, was notwendig ist, auch wenn man dafür jetzt keinen Beliebtheitswettbewerb gewinnt. Und das Thema Gebäude und Wärmewende, das sind wesentliche Punkte, die es braucht, um eben im Bereich Energie voranzukommen, CO2 zu sparen und so weiter. Das, was ich weiß, ist, dass wir auf jeden Fall zu einer besseren Kommunikation finden müssen, selbst wenn sowas passiert. Und was ich noch weiß, ist, dass es darum geht, dass jetzt nicht die Leute ihre Heizung alle rausreißen sollen, um die zu erneuern, sondern wenn ich das richtig verstanden habe, sieht das Gesetz vor, dass neu eingebaute Heizungen ab 2024 mindestens 65% erneuerbare Energien haben sollen.
Ich muss aber einhaken. Sie sagen selber schon, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, weil es ja noch nicht fertig ist. Ja. Ich kann ja auch nur das weitergeben, was ich zum jetzigen Zeitpunkt weiß. Bei uns ist es zumindest so, wenn ein Gesetz geändert werden soll, dann wird das auch nochmal öffentlich angehört. Dann können alle da auch zuhören. Da werden Sachverständige gehört und dann überarbeitet man das, bis man wirklich was fertig hat. Und mir liegt nichts Fertiges vor. Ich kann nur sozusagen kommunizieren, was ich weiß. Und die große Sorge der meisten Menschen ist, dass sie das finanziell überfordert, dass das jetzt sofort sein muss, dass sie nicht wissen, wie sie das bewältigen sollen. Und diese Sorge versuche ich zumindest in meiner Kommunikation ihnen ein Stück weit zu nehmen, weil wir natürlich auch nachgefragt haben, ist denn das so? Nein, das ist nicht so. So, und das wurde jetzt auch mehrfach schon gesagt. Und ich kann halt nur hoffen und in Richtung Bund schicken, dass sie ein fertiges Endergebnis vorlegen und das begleiten mit einer Kommunikation, die Menschen verstehen.
Aber trotzdem ist das nicht zu viel auf einmal. Also was das Auto angeht, was den Kraftstoff angeht, was die Dämmung des Hauses angeht, was die Heizung angeht und so weiter.
Ich finde, es ist zum Teil einfach zu spät. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie lange wir über das Thema Tempolimit diskutieren in einem Land wie Deutschland, ohne dass wir eins haben, das ist doch absurd. Also wen schützen wir denn hier oder über wen halten wir denn hier unsere Hand und warum tun wir das? Ich glaube, mit einem Tempolimit kann man auch viel Gutes erreichen. Und das ist für mich jetzt kein ideologischer oder kein Kulturkampf, sondern man kann dadurch die Zahl der Verkehrstoten minimieren. Man kann dafür sorgen, dass weniger ausgestoßen wird und dass insgesamt sich der Verkehr beruhigt. Ich sehe da jetzt keine große Problematik. Dass immer alles hochstilisiert wird, gleich zum Kulturkampf und mittlerweile auch Klimaschutz zum Kulturkampf ernannt wird, das finde ich hochgradig problematisch. Im Bausektor hätte man viel eher reagieren müssen, Dinge dort zu verändern. Also sei es jetzt die Form der Baustoffe, sei es jetzt das Mitdenken von erneuerbaren Energien, sei es jetzt die Energieeffizienz. Das hätte man machen müssen. Ich finde, man hätte nicht zwangsläufig unbedingt beim Thema Privatwohnung jetzt den Fokus setzen müssen. Man hätte das, glaube ich, auch sanfter einstellen können. Aber wenn ich mir den öffentlichen Bereich angucke, also wofür einfach Staat zuständig ist, dann ist da auch noch ganz, ganz viel Potenzial, auch hier in Sachsen. Und viele Dinge kommen reichlich spät. Deswegen wirkt das jetzt wie, als wenn das alles zu viel auf einmal wäre. Aber dass man deswegen die Dinge nicht macht, das, glaube ich, ist auch nicht das Richtige.
Aber die Grünen riskieren damit, dass sie einen ganz großen Teil an Sympathie auch verschenken. Weil viele, glaube ich, sehen auch mittlerweile schon, höre ich auch ganz oft, nicht mehr die Dringlichkeit dieses Tuns ein, weil sie sagen, da sollen erstmal andere auf der Welt und so weiter, ist dann immer der Klassiker. Und etwas tun, bevor wir so viel machen. Wie wollen Sie die Grünen, und da denke ich jetzt auch und blicke auch direkt auf Sachsen, weil man merkt ja schon, dass sozusagen die Grünen da ein bisschen auch der Hauptgegner, das Hauptfeindbild, und wenn ich jetzt mal den Begriff anstrengen darf, auch wenn er nicht so militant gemeint ist, der CDU beispielsweise hier in Sachsen ist und nicht unbedingt die AfD.
Ja, das sollte sich die CDU dann auch selber fragen, wieso sie am härtesten die Grünen und eben nicht die Blauen bekämpfen. Da gibt es sicherlich auch mögliche Interpretationen. Aber Fakt ist, wir sind schon auch hier in Sachsen die Treiber und sagen, es müssen sich hier Dinge verändern. Und wenn wir auf Sachsen gucken, dann sind hier Dinge einfach auch über Jahre verschleppt worden, die eben in anderen Bundesländern, und da greift das Argument dann eben nicht, die dort eben schon gemacht wurden. Der Ausbau von erneuerbaren Energien, da haben wir die rote Laterne in Sachsen. Das muss man einfach sehr deutlich feststellen. Und da braucht es Tempo, und da sind wir jetzt auch Schritte gegangen, dass die Dinge ermöglicht werden, dass wir für mehr Akzeptanz sorgen können. Wir haben da riesige Potenziale, die wir liegen lassen, und die bezahlen wir alle teuer. Sachsen gehörte zu den Bundesländern, die auch abhängig gewesen sind von fossilen Lieferungen aus Russland. Daher auch diese merkwürdige Beziehung, glaube ich, die über Jahre dann eben auch entsprechend gewachsen und gepflegt worden ist. Aber Fakt ist, das Ziel muss doch sein, dass wir eine gewisse Selbstständigkeit, eine Unabhängigkeit haben und dass wir in Sachsen die Schritte gehen, die dafür notwendig sind. Und der Ausbau der Erneuerbaren, der gehört dort dazu. Und zwar nicht nur Windräder und Photovoltaik, sondern da gehört auch der gesamte Gebäudebereich dazu im öffentlichen Dienst. Also wir haben ja hier ein staatliches Immobilienmanagement, die wirklich, das ist beschämend, der Anteil, was dort an Photovoltaik oder Umstellung von Heizungssystemen bisher gelaufen ist. Das ist beschämend. Und das kann ich dann eigentlich niemandem tatsächlich vermitteln, die dann natürlich sagen, was ist mit der Vorbildwirkung der öffentlichen Hand? Und da muss man, glaube ich, da muss man drauf hinarbeiten. Und wenn man mit Blick auf Sachsen kommt, wir sind nicht das Bundesland, was politisch immer für besondere Progressivität gestanden hat. Dabei sind Unternehmen zum Beispiel deutlich weiter, die uns das auch ganz, ganz klar sagen. Die sagen, wir würden das da mitmachen. Jemand muss ja auch die Wärme- und Energiewende machen. Wir sind das Handwerk, wir können das. Dann gebt uns aber auch die Rahmenbedingungen dafür. Insofern glaube ich, bin ich mir nicht sicher, ob das ein Thema ist, wo man Sympathien verspielt. Ich sehe uns eher, und so verstehe ich uns auch hier in Sachsen als Grüne, schon als die, die sagen, das ist der notwendige Fortschritt, den wir brauchen, um auch einen Wohlstand, der klimaneutral ist, erhalten zu können. Also wir wollen, dass diese ganzen Entwicklungen, die wir haben, dass Sachsen davon profitieren kann und eben nicht hinten dran bleibt. Wir wollen, dass in der Wirtschaft die Bereiche wertschöpfend werden, die jetzt in dem ganzen Bereich Klimawandel, Klimaanpassung, Energie, Wärme, da sind Wertschöpfungspotenziale drin. Und da muss man doch mal zurückkommen zum sächsischen Ehrgeiz, dass man sagt, wir wollen hier was. Es kann doch nicht das politische Programm sein, immer zu sagen, wollen wir nicht, wollen wir nicht, wollen wir nicht, sind wir dagegen, lehnen wir ab, haben wir noch nie so gemacht. So ticken wir Bündnisgrün nicht. Mir ist das durchaus klar, dass Veränderung auch immer mit Sorge begleitet ist, aber man kann das doch, man darf doch noch Visionen für ein Land haben, und man muss sie auch haben. Man muss eine Vorstellung haben, wo man ein Bundesland in 10, 15 Jahren sehen will. Und das geht nun mal nicht mit denselben Instrumenten oder Wegen, die man vielleicht bisher bedient hat. Und deswegen haben wir hier die Möglichkeit, große Dinge zu entwickeln für dieses Land. Und da würde ich mir wünschen, dass man da zu einem politischen Konsens kommt, dass wir das miteinander tun. Und das ist eigentlich der Antrieb, den wir auch innerlich haben. Und ich glaube nicht, dass wir diejenigen sind, die sich dafür rechtfertigen müssen, dass wir was Neues für dieses Land wollen.
Ich denke jetzt zurück an die Talkshow Maybrit Illner, wo Michael Kretschmer gesagt hat, auf die Frage oder den Vorwurf, dass in Sachsen nur 11 Windräder gebaut worden seien in den letzten Jahren, gesagt hat, ja, die Leute wollen das bei uns nicht. Ist es nicht gelungen, das Warum klar zu machen? Und wie wollen Sie das als Grüne schaffen? Die Grünen haben ein enormes Problem beispielsweise im ländlichen Raum überhaupt, allein durch ihre Parteistrukturen, die dort fehlen und so weiter. Sie haben in den Großstädten die Punkte, so wie in anderen Bundesländern auch. Aber wie soll es im ländlichen Raum, wie wollen Sie da dieses Umdenken mit fördern?
Wir brauchen meines Erachtens nach dieses Thema Bürgerenergie und Dezentralisierung, auch beim Thema Ausbau von Windenergie. Die Menschen sind dann bereit, die Dinge zu akzeptieren, wenn sie davon auch profitieren. Wenn sie zum Beispiel sehen, das Windrad, was wir jetzt hier haben, das sorgt dafür, dass zum Beispiel unsere Kitas mit unserem Strom versorgt werden, und dadurch steigen die Elternbeiträge nicht. Das ist eine ganz klare, anfassbare Geschichte. Und diese Geschichten müssen erzählt werden. Ich glaube, da ist auch noch viel Potenzial auch für uns, eben deutlich zu machen, wovon profitiert man denn, wenn man zum Beispiel sagt, man investiert in den Bereich Windkraft. Es geht ja nicht immer darum, riesige Windparks irgendwo hinzustellen, sondern wenn das Ganze dezentraler funktioniert, dann oder aufgestellt ist, dann profitiert man im unmittelbaren Umfeld. Und dann merken die Leute das vielleicht auch in ihrer Gemeindekasse. Da gab es ja eine Gesetzänderung, dass zum Beispiel auch die Kommunen unmittelbar profitieren von den Gewinnen, die Windräder einspielen. Und dadurch entlastet man auch mittelfristig die kommunalen Kassen. Und das ist ein wichtiger Punkt, wenn es auch um Lebensqualität im ländlichen Raum geht. Das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir werden riesige Tagebaufolgeflächen haben und in diesen Tagebaufolgeflächen können wir die Erneuerbaren auch konzentriert aufbauen und ausbauen. Und dafür haben wir die Wege ja auch freigemacht. In Sachsen ging das ja jahrelang auch vieles nicht. Das heißt, wir müssen an dem Akzeptanzthema auf jeden Fall arbeiten. Und ich glaube, die Ansätze, die momentan da sind, sind dafür auch erstmal geeignet. Man wird nicht alle überzeugen können, aber sich pauschal hinzusetzen und zu sagen, die Leute in Sachsen wollen alle keine Windräder, das vertritt einfach nun mal nicht auch nicht alle Leute, die in Sachsen wohnen. Da gibt's auch viele Leute, die sagen, doch, ich finde, wir sollten die Erneuerbaren ausbauen, über den Weg können wir reden. Das ist aber eine Notwendigkeit. Und da geht es ja auch nicht immer nur um Windkraft, es geht nicht immer nur um PV, es geht auch um das Thema zum Beispiel Wasserstoff, da geht es dann um das Thema Netzausbau. Also es ist ein ganz großer Schmerz für mich, dass wir zum Beispiel in Ostsachsen, wir produzieren 45% mehr über Erneuerbare, die wir nicht einspeisen können, weil einfach die Netze nicht ausgebaut sind. Und da gibt's so viele Möglichkeiten, über Agri-PV was zu machen, wo eine kluge Kombination zwischen zum Beispiel Landwirtschaft und Agrar eben da und PV eben da ist. Und da gibt's Beschränkungen, weil dann die Netze nicht ausgebaut sind. Und das sind einfach so Themen, wenn man das mal öffnet und auch über Dinge wie Geothermie spricht, über Biomasse redet. Das ist ja ein bunter Blumenstrauß, über den man reden kann. Da, glaube ich, haben wir vielleicht tatsächlich auch noch ein Vermittlungsproblem, ein Akzeptanzproblem. Und es braucht definitiv Formate, wo man das besprechbar machen kann.
Wie weit geht die Sympathie von Ihnen persönlich für die vielen jungen Leute, die nicht nur bei Fridays for Future, glaube ich, da ist klar die Sympathie, da kann ich mir vorstellen, aber die sich auch mit Sekundenklebern auf die Straße kleben? Das sorgt ja zunehmend bei vielen einfach für Zorn und Wut und sonst was alles, weil die störend sind im Autoverkehr. Sagen Sie, nee, finde ich gut, was die machen?
Ich finde es generell krass, die Vorstellung, sich mit Sekundenkleber irgendwo festzukleben, weil das ja auch mit einer Körperverletzung bei sich selber einhergeht. Also dass wir ja mal grundsätzlich feststellen, wie groß muss eigentlich die Verzweiflung sein, dass man das macht. Das heißt, für das Grundanliegen der Menschen, die das machen, das kann ich verstehen. Die sind auch verzweifelt, weil sie einfach sehen, wie sich das Klima auch verändert, weil sie sich mit Wissenschaft beschäftigen, weil sie bereit sind, auch etwas dafür zu machen und eine Verzweiflung spüren, dass Politik offensichtlich sie nicht hört und nicht genug macht. Insofern glaube ich, ist dieser Akt an sich, sich irgendwo festzukleben, von der Motivation verstehe ich das. Ich verstehe natürlich auch den Ärger derer, die dann eben im Stau stehen und nicht vorbeikommen. Aber sie schaden niemanden in dem Moment, in dem sie sich festkleben. Es gibt dann immer so Geschichten, dass dann irgendwie Rettungswagen nicht durchkommen. Das muss man sich dann immer ganz genau angucken. Aber grundsätzlich finde ich das Festkleben an Straßen jetzt nicht den allergrößten Eingriff. Für mich schwierig sind Aktionen wie, wenn auf Gemälde, Kartoffelbrei oder solches Zeug da drauf gepackt wird, weil eigentlich Kunst und Kultur immer für eine Offenheit, für eine Freiheit gestanden haben und sich auch genau mit diesen Themen Nachhaltigkeit auseinandergesetzt hat. Und insofern, da endet es bei mir, da habe ich nicht so das große Verständnis dafür, aber mal anzuerkennen, dass es auch eine Verzweiflung in der ganzen jungen Generation gibt, die nicht richtig weiß, wie sie sich eigentlich noch artikulieren soll, damit sie gehört wird, weil es geht um ihre Zukunft, die habe ich grundsätzlich. Ich verstehe das, will ich damit sagen. Genau.
Sind die Grünen eigentlich noch so, wie Sie sie mal kennengelernt und geschätzt haben, als Sie selber in diese Partei reingegangen sind? Großes Fragezeichen. Damals waren die Grünen noch pazifistisch, rüstungsfeindlich, Abrüstung. und so weiter. Jetzt haben Sie auch durch den Ukraine-Krieg, den Angriff Russlands auf die Ukraine, eine ganz andere Bedeutung bekommen, auch innerhalb der Koalitionsregierung in Berlin. Jetzt sind die Grünen auch Treiber für und Unterstützer der Aufrüstung, sowohl in der Bundeswehr als auch bei der Waffenproduktion, als auch bei der Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine. Wenn Sie Bundeskanzlerin gewesen wären, hätten Sie Ja gesagt zur Panzerallianz für die Ukraine?
Hätte ich, auf jeden Fall. Ich komme ja auch aus einem ostdeutschen Teil von Bündnis 90, die Grünen, gerade Bündnis 90, die ganz stark auch übers neue Forum die friedliche Revolution mit befördert und getragen haben. Und diese Menschen zu ganz großen Teilen haben immer eine klare Meinung gegenüber Russland, damals noch der Sowjetunion, gehabt und ein sehr klares Bild und auch ein klares Feindbild, was sie eben nicht mehr wollten. Die DDR war ein Satellitenstaat der Sowjetunion und mit allem, was da dazugehört, wenn ich daran denke, auch was in dieser SED-Diktatur an der Tagesordnung gewesen ist, wie man umgegangen ist mit politischen Gefangenen, wie man umgegangen ist mit Meinungsfreiheit, mit Pressefreiheit, mit Reisefreiheit. Das will ich einmal mal voranstellen. Und dass die Geschichte, aber damals hatten wir Frieden. Ein Frieden ohne Freiheit, das stelle ich grundsätzlich erstmal in Frage. Und das Zweite ist, ob das tatsächlich so gewesen ist, das hält in der näheren Betrachtung nicht stand. Insofern waren auch die Grünen immer sehr klar in ihrer Russlandpolitik, eigentlich sehr sich absetzend von anderen politischen Kräften wie der Sozialdemokratie oder den auch Christdemokraten. Und insofern haben wir schon vor 2014 ganz klar gesagt, Putin kann man nicht vertrauen. Es wollte nur niemand hören. Dann war die Annexion der Krim. Man hat gedacht, oh, Wandel durch Handel, lassen wir ihm die Krim, dann hört er schon auf. Das war ein fataler Fehler. Man hat sich in weitere Abhängigkeit sehenden Auges reingeworfen mit Nord Stream 2. Ein reines geopolitisches Projekt, von dem politische Akteure profitiert haben. Und das gehört einfach dazu. Und jetzt anzuerkennen, dass es einen ganz klaren Aggressor gibt und ein Opfer gibt, das, wenn man sich noch nicht mal darauf verständigen kann, dann sieht's finster aus. Und das heißt, die bündnisgrüne Politik, ich erinnere daran, Habeck damals in der Ukraine, das Bild, wo er auch mit Helm und so weiter unterwegs gewesen ist, das hat sich alles angedeutet, es wollte nur niemand hören. Insofern ist das noch meine Partei, die da bei ihrer Linie geblieben ist. Niemandem fällt es leicht, über Waffenlieferungen zu entscheiden. Aber was ist denn der Preis, wenn wir es nicht machen? Dann gibt es die Ukraine einfach nicht mehr. Und es geht auch nicht darum, dass man sagt, man ist ja es geht hier um Aufrüstung, sondern es geht auch darum, anzuerkennen, dass ein Land, was sich Richtung Westen orientiert, was sich in Richtung auch europäische Werte orientiert, dafür jetzt einen bitteren Blutzoll bezahlt, und ein Recht darauf hat, sich zu verteidigen. Und insofern stehe ich hinter diesen auch schwierigen Entscheidungen, das will ich auch anerkennen, dass die Ukraine in der Lage ist, sich hier gegen einen ganz klar erkenntlichen Aggressor zu verteidigen. Und wenn wir über Krieg und Frieden sprechen, dann kann auch ein Frieden kein Diktatfrieden Russlands sein. Man muss sich vergegenwärtigen, wenn es die Ukraine nicht mehr gibt, und das ist ja das ausgesprochene Ziel von Russland, in wirklich einem imperialistischen Streben, dann rückt das näher an uns heran. Und was für ein Bild gibt Deutschland denn auch ab und hat es auch in den letzten Jahren abgegeben in seiner Hinwendung und in der Abhängigkeit von Russland gegenüber den polnischen Nachbarn, Polen und den baltischen Staaten, die immer sehr deutlich klar gemacht haben, welche Gefahr von Russland unter Putin ausgeht. Also wir haben hier mehrere Problembereiche und insofern ist Ihre Frage, ob das noch die Partei ist, in die ich eingetreten bin, das ist die Partei und ich wünsche mir auch von Parteien, dass wir Situationen, wenn sie dann auftreten, auch fair bewerten.
Aber Sie regieren ja in Sachsen in einer Koalition mit der CDU. Und die Ukraine-Position ist zwar kein landespolitisches Thema im engeren Sinne, aber ja Koalitionspartner CDU. Und da nehmen wir jetzt mal personifiziert, Ministerpräsident Michael Kretschmer vertritt da eine komplett andere Position. Und er beruft sich dabei auch auf Umfragen und so weiter, die schon sagen, dass in einem großen Teil der sächsischen Bevölkerung dort keine Zustimmung erfolgt, zum Beispiel zur Lieferung schwerer Waffen und so weiter. Wie schwer ist es, diesen Kurs innerhalb dieser Regierung durchzuhalten? Vielleicht sehen Sie ja auch, dass andere in der CDU anders ticken. Warum hört man davon nichts? Und wie schwer ist es in Ihrer Partei möglicherweise in diesem Kurs klar und deutlich weiter so durchzuhalten?
Ich fange mit dem ersten Teil an. Also in der CDU sehen das nicht alle so. Es gibt dort kein homogenes Meinungsbild. Ganz im Gegenteil. Ich kenne auch CDUler, die unterstützen die Ukraine. Und wir arbeiten da zusammen. Also das ist mir deutlich bewusst. Und das ist auch, es ist sichtbar geworden, dass es diese Meinung gibt. Nämlich, ich glaube, es war der letzte Landesparteitag, den die CDU hatte. Da gab es dezidiert, zum Beispiel auch von der Jungen Union, Oberlausitz-Niederschlesien, ein Versuch, dass man die Russlandpolitik, die Ukraine-Politik anders kommuniziert. Genauso gab es das auch aus der Leipziger CDU, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Das heißt, es gibt dort keine geschlossene Haltung dazu. Und innerhalb der gesamten Bundes-CDU schon mal gar nicht. Da sieht man ja auch sehr klar, wie da die Äußerungen sind. Insofern, ich bin dadurch, dass ich auch wirklich viel Begegnung hatte mit Ukrainerinnen und Ukrainern, denen wir geholfen haben, als sie angekommen sind in Görlitz, habe ich da eine ganz klare, feste Haltung. Dieser Krieg begegnet uns in den Gesichtern dieser Menschen und auch in deren Geschichten. Und ich bin davon überzeugt, dass wir da nicht wackeln dürfen. Dabei bleibe ich auch. Und diesen Kurs, der lässt sich auch beibehalten innerhalb dieser Staatsregierung. Ich werde da auch nicht hinterm Berg halten. Ich habe da eine andere Meinung und die sage ich auch. Und ich erlebe genauso Menschen, die diese Haltung auch ein Stück weit erwarten, auch von uns als mitregierenden Grünen. Und das ist ein Thema, was mich auch wirklich ganz tief drin bewegt und auch dort erreicht. Und es ist selten gewesen, dass ich so felsenfest gestanden habe und gesagt habe, hier mache ich keinen Kompromiss an dieser Stelle. Nicht, dass Sachsen was zu entscheiden hätte. Ich muss auch sagen, wir haben natürlich auch viel geholfen, ne, in diesem Krieg. Aber hier habe ich eine ganz andere Haltung, was die Situation mit Russland angeht. Ich verstehe nicht, wie man jetzt laut nachdenken kann über die Wiederaufnahme von wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland. Es kann unter Putin keine Aufnahme wirtschaftlicher Beziehungen geben, bin ich der festen Überzeugung.
Wie erklären Sie sich aber, dass sich das so hartnäckig hält, auch beim Ministerpräsidenten, dass er sagt, am besten Reparatur von Nord Stream 2, wobei da selbst Experten sagen, das macht keinen Sinn. Sie sprachen da am Wochenende von den Unterseeschweißern und machten sich darüber lustig. Wie erklären Sie sich aber trotzdem, dass in der Bevölkerung auch dieses Unwohlsein mit diesem klaren Bekenntnis zur Ukraine und diesem klaren an der Seite stehen von der Ukraine hier vorhanden ist, so stark?
Wir haben viele Menschen, die eine DDR-Sozialisierung haben. Zu Teilen kann man sehen, dass die Kommunikation zu DDR-Zeiten der ähnelt, die Putin auch heutzutage hat. Ich will da nicht zwangsläufig von Propaganda sprechen, aber zu Teilen ist genau das auch sehr wirkungsvoll in Köpfen von Menschen verankert worden. In den Massenorganisationen der DDR sind Dinge passiert, die Leute vielleicht nicht im Bewusstsein haben, dass das mit ihnen passiert ist. Und es hat sehr viel mit Identität zu tun. Ich sehe das zum Beispiel, wenn ich diesen Ex-Honecker-Parodisten Uwe Steimle da sehe und die Leute mit ihm zusammen Kleine weiße Friedenstaube singen, dann ist das ein Moment, wo sie sich zurückerinnern an schöne Momente, die sie gehabt haben, als sie zum Beispiel vielleicht im Pionierlager gewesen sind oder beim FDJ-Nachmittag oder was weiß ich. Also interessant ist für mich, dass eigentlich die wenigsten Leute, als die friedliche Revolution kam, gesagt haben, wir mögen die Russen oder wir sind russlandfreundlich. Das hat es nicht gegeben. Ich weiß nicht, wo das auf einmal herkommt, diese Reminiszenz. Aber Fakt ist, dass ich glaube, dass diese Sozialisierung in der DDR auch ihre Spuren hinterlassen hat. Und ich glaube, gerade Menschen, die in Parteistrukturen aktiv gewesen sind, also in der SED oder Menschen, die im Apparat, denen es gut ging zu der Zeit und die dann vielleicht nach der Wende was anderes erlebt haben, dass die sozusagen jetzt das Gefühl haben, ich kriege ein Stück meiner Identität, zumindest Gefühl zurück, wenn ich bei solchen Sachen jetzt wieder mit dabei bin. Aber ich bin keine Psychologin. Ich glaube, das ist ein psychologisch interessantes Phänomen. Ansonsten kann ich es nur als, weiß ich nicht, ob das Stockholm-Syndrom bei einigen ist, weil es ging den Leuten zu DDR-Zeiten doch unter sowjetischer Herrschaft nicht super gut. Das kann man so verklären, kann man doch die Vergangenheit nicht. Und darüber muss man reden, da muss man zum Diskurs kommen. Und ich glaube, das, was mir oft begegnet, ist immer dieses reflexartige, aber der Ami ist doch auch schlimm, ne? Also dieser Whataboutism, dieses Relativieren, das halte ich auch einfach für ja, für eine merkwürdige Argumentation in diesem Fall, weil wir haben Krieg in Europa, Menschen fliehen, Menschen werden getötet, gefoltert, Kinder verschleppt und so weiter und so fort. Wer davor die Augen zumacht und immer noch mit der Russlandfahne durch die Gegend rennt, das ist selektive Wahrnehmung und dafür entscheidet man sich. So, und vielleicht, um das noch abzuschließen, ist natürlich auch die Frage, wer bedient sich welcher Quellen, auch eine wesentliche. Und ich glaube, dass wir in dem Bereich sehr viel Arbeit vor uns haben, schon mit Kindern und Jugendlichen, dass sie lernen können, einzuschätzen, welchen Quellen ich vertrauen kann oder dass sie Quellen einordnen können. Und da begegnet es mir auch in, ja, vielleicht einer etwas älteren Bevölkerung, dass sie manchmal irgendwie Quellen zitieren oder auf sich auf Quellen berufen, wo ich sage, das ist doch keine seriöse Quelle. Mhm. So, also das ist eine Melange unterwegs, eine Mischung unterwegs, die man sich angucken muss, aber wo ich halt auch feststellen muss, es ist sehr schwer, in Dialog zu gehen.
Ich würde gerne noch ein anderes Thema anschließen, auch wenn das mehr Zeit bräuchte, die wir jetzt nicht mehr so gegen Ende des Gesprächs nicht mehr haben dafür. Die Hilfsbereitschaft in der sächsischen Bevölkerung für die ukrainischen Flüchtlinge war ja immens hoch. Ja. Also das hat man durchaus gemerkt und ist auch bis heute hoch. Aber trotz allem merkt man, das haben kürzlich bei einem Treffen auch Kommunalvertreter, auch Landräte gesagt, dass da die Stimmung jetzt momentan kippt. Auch gegenüber ukrainischen Flüchtlingen, aber vor allen Dingen gegenüber der Flüchtlingsaufnahme von anderen Migranten. Die Kommunen ächzen und stöhnen und so weiter. Sie wissen nicht mehr, wie sie das leisten sollen. Kann man, muss man den Flüchtlingszustrom auch in Sachsen begrenzen?
Ich denke, man muss insgesamt über eine andere Verteilung innerhalb der Europäischen Union sprechen. Ich sehe das mit großer Sorge, dass...
Das tut man schon seit vielen Jahren.
Ja, ich weiß, aber es gibt keine Ergebnisse. Und es kann nicht sein, dass Länder von der EU-Mitgliedschaft alle Vorteile genießen, während sie auf der anderen Seite die Aufnahme verweigern. Darüber muss man nicht nur sprechen, da muss was folgen draus. Ich sehe, dass es eine starke Belastungssituation gibt im Moment, die ich auch als akut beschreiben würde. Ich sehe, dass der Bund zu wenig Mittel auch zur Verfügung stellt, um Unterkünfte zu schaffen, um Integration schaffen zu können. Ich sehe, dass wir große Lücken haben, was die rechtlichen Fragen von anderer Art von Zuwanderung, also Arbeitsmigration angeht. Und ich sehe, dass weiterhin Menschen auf dem Mittelmeer sterben müssen, weil auch wir viele Dinge nicht geregelt haben. Insofern, ich habe dann Bündnisgrüne, das teile ich mit meinen Kolleginnen, wir haben da einen sehr starken humanitären Fokus. Wir sehen aber auch, dass es ordnungspolitisch notwendig ist, die Kommunen zu entlasten. Und zwar, weil man Ansprüche hat an gute Unterbringung und Integration von Menschen, die auf der Flucht sind. Und ich bekomme Briefe zum Beispiel von Arbeitsgemeinschaften, die zur Integration schon lange arbeiten, die eben sagen, es ist doch furchtbar, dass heutzutage zum Beispiel ein Jahr vergeht für kinderpsychologische Gutachten, nach denen man dann auch Menschen in Bildungssysteme oder Bildungswege schicken könnte oder dass man sagt, es fehlt an Deutschkursen, an Sprachkursen und man muss sich einfach klar sein, wenn die Menschen so eine lange Zeit keine Integrationsmaßnahmen haben, dann sinkt auch ihre eigene Motivation und ihr eigenes Ankommen, aber wir bräuchten diese Menschen, wir müssen sie gut integrieren, wir müssen sie in Arbeit bringen, dass sie auch schnellstmöglich für sich und ihre Familien mit sorgen können. Aber da fehlt es an so vielem und wir diskutieren das seit den 70er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland. Wir diskutieren das jetzt also fast schon 60 Jahre.
Das glaubt Ihnen also auch keiner mehr.
Das glaubt einem keiner mehr. Und das hoffe ich auch, wenn die Ampelkoalition sagt, okay, wir wollen da was verbessern, dass das dann auch kommt und dann nicht wieder blockiert wird. Aber das stellt niemand in Abrede, dass es diese akute Belastungssituation gibt bei den Kommunen, sowohl bei der Unterbringung als auch bei der Integration. Und ich halte das für zwingend erforderlich, dass dort was passiert, weil sonst natürlich auch die Menschen, die sich engagieren, die sind erschöpft. Und das, die darf man nicht verlieren. Das ist so die Botschaft.
Wenn man sich die Töne auf dem Grünen Parteitag, bei der CDU oder auch bei der AfD anhört hier in Sachsen, dann spürt man unweigerlich auf bei allen, dass der Wahlkampf offensichtlich schon begonnen hat. Mhm. Und ich beobachte jetzt sehr, sehr lange schon die Landespolitik. Ich habe es noch nie erlebt, dass man eigentlich dieses Gefühl, dass die legen ja jetzt schon los, ein Jahr, anderthalb Jahre vorher, dass das so früh passiert ist. Warum ist das eigentlich so?
Also ich glaube, das ist meine Wahrnehmung, dass in dem Moment, in dem es die neue Bundesregierung gab, ab dem Moment war der Wahlkampf für die CDU eröffnet. Und man merkt es bei allem, was kommt aus Berlin, es wird sofort dagegen geschossen und es wird immer so formuliert, dass es massenwirksam erscheint. Und das trifft auch, was Sie vorhin angesprochen haben, Grünen-Bashing oder was weiß ich. Meine Meinung ist, dafür kriegt man billig erkauften Applaus. Und ich glaube, das hängt mit diesem veränderten Machtgefüge zusammen, was wir tatsächlich haben. Und man muss natürlich auch sagen, dass nicht alles, was die Ampel macht, wirklich glückliches Agieren ist, gerade was Kommunikation oder auch ostsensible Kommunikation angeht. Das kann man auch anerkennen. Das diskutieren wir auch, wenn wir Kontakt haben Richtung Bund.
Aber ich meinte jetzt durchaus mehr mit Blick auf Sachsen.
Ja.
Also, dass dort schon sozusagen der Wahlkampf sehr früh
hat. Er. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch mit dem Bund zu tun hat, weil die Themen, die besprochen werden, sind nicht immer Landesthemen, sondern es sind halt oft Bundesthemen. Und das habe ich ja vorhin schon beschrieben, man muss halt gut aufpassen, dass man nicht vor lauter Opposition und jetzt schon Wahlkampf relevante Themen aus dem Blick verliert oder falsche Entscheidungen trifft. Und die Entscheidung, gerade der Sächsischen Union nicht beizutreten zum Härtefallfonds für Ostrentner, das halte ich für eine falsche Entscheidung. Das tut nicht Not zurzeit. Das hätte man machen können, das Geld ist da. Das meine ich damit. Und ich glaube, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und wenn man da einmal drin ist, dann ist man da drin in dem Modus. Dem kann man sich auch nicht entziehen.
So. Aber die Leute ermüdet das schon jetzt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich weiß aber allerdings nicht, ob man jetzt aus diesem Pfad wieder rauskommt. Man muss die Dinge abarbeiten und erledigen, die an Aufgaben da sind. Das steht außer Frage und darf sich sozusagen nicht komplett verlieren in diesem parteipolitischen auch schon Wettbewerb, der jetzt schon losgegangen ist. Das ist, glaube ich, das, worauf wir alle miteinander achten müssen, weil wir sollten trotz aller Verschiedenheiten und auch wenn wir im Wahlkampfmodus sind, nicht aus dem Blick verlieren, dass wir eine gemeinsame Verantwortung für dieses Land haben und auch für die Demokratie in diesem Freistaat. Weil es gibt einen gemeinsamen Feind. Das sind die Leute, die die Demokratie in Sachsen nicht mehr wollen. Und darauf müsste man sich konzentrieren.
Der Ukraine-Krieg und die Positionierung dazu, wir wissen alle nicht, wie er nächstes Jahr noch welche Rolle er spielen wird, wird wahrscheinlich aber im Wahlkampf eine große Rolle spielen, auf jeden Fall. Noch eine kleine Frage am Rande. Hoffen Sie in dem Zusammenhang eigentlich darauf, dass Sarah Wagenknecht vielleicht doch noch eine eigene Partei gründet? Weil das könnte erheblich Prozentpunkte sowohl bei der Linkspartei als auch bei der AfD ziehen.
Möchte ich Sie ausdrücklich ermutigen, diese Partei zu gründen. Aber man hat es ja schon oft angekündigt. Ob sie es dann macht, weiß man nicht. Aber soll sie machen.
Mhm. Gut, wir kommen zum Schluss, Frau Schubert. Und ich habe noch drei Sätze, die Sie bitte vervollständigen.
Ja.
Allseits beliebtes Spiel. Erster Satz. Wenn bereits in diesem Jahr Landtagswahl wäre,
würden wir ein ähnliches Ergebnis wie bei der letzten Wahl sehen.
Zweiter Satz. Dass ich gerne Spitzenkandidatin der Grünen bei der nächsten Landtagswahl geworden wäre.
Ist besprochen worden und wir haben eine gute Teamlösung gefunden. Wir Bündnisgrünen werden mit einem Dreierteam in die Wahl gehen.
Letzter Satz. Dass der Krieg in der Ukraine bis Jahresende befriedet wird.
Halte ich für ausgeschlossen.
Das war Franziska Schubert im Podcast Politik in Sachsen von sächsische.de. Frau Schubert, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gut informiert bleiben wollen über die sächsische Landespolitik, dann empfehle ich Ihnen unseren täglichen kostenlosen Newsletter Politik in Sachsen. Darin finden Sie jeden Morgen ab 5 Uhr alle wichtigen Infos aus und über Sachsen. Bleiben Sie also gut informiert. Wir hören uns wieder. Bis dahin, herzlichst, Annette Binninger.